Menschen in der Zeit. Heute mit Theo Sommer, 80 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Dr. Theo Sommer wurde als Sohn Berliner Eltern in Konstanz am Bodensee geboren. Nach dem Abitur studierte er Geschichte und politische Wissenschaften in Schweden, in Tübingen und in den USA. Dr. Sommer arbeitet seit einem halben Jahrhundert als Journalist. 1958 wurde er politischer Redakteur bei der Zeit, deren Chefredakteur er 20 Jahre lang war. Dann wurde er deren Herausgeber. Seit dem Jahre 2000 ist Dr. Sommer Editor at Large bei der Zeit. Außerdem arbeitet Sommer für renommierte ausländische Presseorgane als Kolumnist bei Newsweek International, Yomiuri Shimbun in Tokio und Yonggang Ilbo, Seoul. Herr Dr. Sommer, Sie gehören zu den Großen des modernen deutschen Journalismus. Ich danke Ihnen, dass Sie uns dieses Gespräch gewähren. Seit beinahe 50 Jahren gehören Sie der bedeutenden deutschen Wochenzeitung Die Zeit an. Sie waren deren stellvertretender Chefredakteur, dann deren Politikchef, dann 20 Jahre lang Chefredakteur und schließlich 8 Jahre neben Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt, deren Herausgeber. Ein Journalisten-Dreigestirn, das seinesgleichen sucht. Sie wollten einst entweder Diplomat, Universitätsprofessor für Zeitgeschichte oder Journalist werden. Offensichtlich haben Sie die richtige Wahl getroffen. Meine erste Frage ist daher eine ganz einfache Muss-Frage. Was ist guter Journalismus? In 3 Worten bitte.
Journalismus ist die Kunst, zu sagen, was ist und anzufügen, was es bedeutet.
Zweite Frage. Welche waren die absoluten Highlights in Ihrer journalistischen Laufbahn, die Höhepunkte?
Also ich hatte, wenn ich zurückblicke, 3 große Themen. Das eine Thema war Deutschland und Ostpolitik. Da bin ich sehr früh mit meinen Kollegen für Entspannung, für Gespräch, für Dialog eingetreten. Das zweite war die nukleare Strategie, mit der ich mich sehr beschäftigt habe unter Henry Kissinger in Harvard zum Beispiel, was mich dann auch eine Zeit lang in das Verteidigungsministerium geführt hat, wo ich Planungschef war. Und das dritte Thema war der Aufstieg Asiens, den wir jetzt erst richtig zu spüren bekommen.
Tocqueville hat einmal gesagt, die Geschichte ist eine Gemäldegalerie, in der es viele Kopien gibt, aber wenig Originale. Wer zählt in Ihrer Sicht zu den Originalen?
Also in Deutschland nach dem Kriege waren es gewiss Adenauer, der die Bundesrepublik Deutschland, die junge, fest an den Westen anband. Dann war es Brandt, der die Bundesrepublik nach Osten ausrichtete und eine Balance zwischen Ost und West herführt. Und es war sicherlich Helmut Schmidt, der die Deutschen dann einübte in diese Normalität. Und schließlich Helmut Kohl, der die Chance der Wiedervereinigung, als es sich 1989-90 bot, sehr beherzt ergriff und dabei Europa nicht den Rücken zukehrte, sondern nun erst recht europäisch dachte.
Sie wollten jetzt noch die internationalen Originale aufzählen.
Also ich fand Kennedy eine interessante Figur, wobei wir nicht wissen, ob er, wäre er nicht so früh ermordet worden, wirklich alle Hoffnungen erfüllt hätten, die wir damals in ihn setzten. Aber er hat ein neues Lebensgefühl, eine Aufbruchstimmung uns vermittelt. Ebenso wie Obama das jetzt tut. Aber auch bei ihm steht ja noch aus, wohin seine Anstrengungen führen.
Hängt in dieser Gemäldegalerie, Herr Dr. Sommer, vielleicht auch ein Bild eines Papstes?
Wissen Sie, ich spreche jetzt nicht als studierter Historiker, sondern als Journalist, der das in der Zeit erlebt hat. Und Johannes Paul war natürlich für mich einer der ganz wichtigen Männer. Er, Khrushchev und Kennedy haben es verstanden, die Welt auf eine neue Schiene zu setzen, eine Schiene, die hinwegführte vom Konflikt, von der Konfrontation.
Sie meinen jetzt Johannes den 23.
Ja,
vielen Dank. Sie sind ein Kommunikationswissenschaftler, der die Medienszene sowohl mit dem Blick des Akademikers als auch mit dem Auge des Praktikers beobachtet und beherrscht. Es ist heute viel von Werteverlust, von Werteverfall, von Wertekrise die Rede. Andererseits spricht man aber auch wieder im Vergleich etwa zu den ungezähmten 68er Jahren von einer Werte-Renaissance. Was ist nun wirklich der Fall?
Ich glaube, dass wir eine Rückkehr der Werte und der Tugenden erleben. Wie immer in der Geschichte schwingt das Pendel zurück, wenn eine Bewegung zu weit in die falsche Richtung gegangen ist. Und ich glaube, im Augenblick merken wir merken das auch gerade in der Wirtschaftskrise, dass altehrwürdige klassische Tugenden doch nötig sind, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern.
Es wird besonders viel und oft vom Wertewandel in den Medien gesprochen. Die Massenmedien kommen in der öffentlichen Meinung nicht gut weg. Entspricht diese Sichtweise auch der Meinung eines ausgewiesenen Profis oder sehen Sie das anders?
Schauen Sie, Boulevard haben wir immer gehabt. Boulevard ist auch Sensation auf Auflage, wobei ich hinzufüge, auch Qualitätszeitungen brauchen Auflage. Aber wir versuchen doch mit Abstand die Dinge zu beurteilen und nicht nur auf ihren Sensationswert, sondern auf ihre Bedeutung für den Fortgang der Geschichte zu achten.
Politiker, Unternehmer, Institutionen, ja selbst die Kirchen und ihre höchsten Vertreter müssen sich heute, ob sie wollen oder nicht, nolens, volens, der Diktatur der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, beugen. Wer vor dem Bildschirm nicht besteht, kommt bei den Menschen heute nicht mehr an. Oder anders gesagt, das Bild, das Fernsehen, beherrscht die Szene.
Das Bild beherrscht die Szene, das hat es aber auch früher getan, als es noch Bibelmalereien waren oder die Gemälde der großen Kunst. Jetzt ist es etwas anderes geworden, weil jeder Handelnde sich vor der Kamera beweisen und behaupten muss. Aber das heißt nicht unbedingt, dass deswegen die Politik schlechter sein muss. Man kann auch gutes und gehaltvolles und qualitätsvolles Fernsehen machen.
Wie sieht das Drehbuch der näheren Zukunft aus? Etwas konkreter gefragt, wird die Demokratie, sprich die Rechtsstaatlichkeit, oder werden die Staatsdiktaturen, wie China zum Beispiel, die Oberhand gewinnen? Wird der Zusammenprall der Kulturen die Weltpolitik beherrschen in Zukunft? Oder wird die Zukunft gekennzeichnet sein von Kämpfen um das Wasser, um die Nahrung, um die saubere Umwelt?
Zunächst mal, dass wir in einem großen weltpolitischen Umbruch mittendrin stecken. Ein Umbruch, der erinnert an den Aufstieg Europas Ende des 15. Jahrhunderts. Wir haben dann 500 Jahre fast die Welt beherrscht. Der erinnert an den Aufbruch Amerikas Ende des 19. Jahrhunderts. Macht und Wohlstand verschieben sich nach Asien. Und es ist ganz richtig, dass in Asien ein alternativer Entwurf zu unseren demokratischen Marktwirtschaftsgesellschaften entstanden ist. Das wird uns in Zukunft zu schaffen machen. Diese Alternative, hatten wir gedacht, würde sich nie stellen. Aber in China, in Singapur, in der ganzen konfuzianischen Welt, aber auch in Lateinamerika und Afrika findet der autoritäre Kapitalismus seine Anhänger. Und wir müssen dagegen halten. Mindestens müssen wir dafür sorgen, dass bei uns die Demokratie, so wie wir sie gedacht haben, erhalten bleibt.
Kann Demokratie exportiert werden oder sogar mit Waffengewalt auferzwungen werden, wie es zum Beispiel George Bush Junior versucht hatte?
Ich glaube das nicht und ich habe das nie geglaubt, Demokratie kann man nicht auf der Spitze von Bajonetten exportieren oder importieren. Demokratie muss wachsen. Und am ehesten kann man sie verbreiten, indem man selber beispielhafte Demokratien betreibt.
Es ist bekannt, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich weltweit immer mehr öffnet. Die katholische Soziallehre weist immer wieder mahnend auf diese Tatsache hin und gibt konkrete Ratschläge und Hinweise dafür, wie eine freie Marktwirtschaft mit Bewahrung sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit auf einen Nenner gebracht werden kann. Was halten Sie von dieser Soziallehre aus dem Vatikan?
Die katholische Soziallehre ist ein ganz wichtiges Element der westlich demokratisch verfassten Gesellschaften und Staaten. Und wir sehen gerade in der jetzigen Wirtschaftskrise, die ja durch unbändige Geldgier und Habsucht entstanden ist, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten, nicht zu weit öffnet. Und ich finde, dass die katholische Lehre ebenso wie andererseits die aus der Sozialdemokratie erwachsenen Vorstellungen hier wieder mehr Geltung erlangen müssen. Ich glaube, das ist die Lehre, die wir aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und Finanzkrise zu ziehen haben.
Immanuel Kant hat in seinem berühmten Traktat zum ewigen Frieden gesagt, dass es mit dem Menschengeschlecht nie besser bestellt sein werde und könne. Die Welt ändert sich, nach Kant jedenfalls, nicht. Lebt man auf dem Mond, Herr Dr. Sommer, wenn man auf einen Mentalitätswandel der Menschen im Allgemeinen, der Völker im Guten glaubt, teilen Sie den kantischen Pessimismus?
Ich bin nicht sicher, dass es Pessimismus ist. Ich glaube, es ist Realismus, so wie die kirchliche Lehre von der Erbsünde einen Teil des Menschen erfasst, der sich wohl nie ändern wird. Ich glaube, wir müssen, und das hat auch Kant in seinem Traktat zum ewigen Frieden ja gesagt, uns in unendlicher Annäherung einem Zustand nähern, in dem der Mensch vielleicht doch über die bösen Anlagen in ihm hinauskommt. Ich glaube mit ihm, dass in der Tat sich das Menschengeschlecht so rasch nicht ändern wird oder ändern lassen wird.
Eine letzte Frage, Herr Dr. Sommer. Sie stehen unmittelbar vor Ihrem 80. Geburtstag.
Ja.
Sie haben in Ihrem beruflichen Leben mit zahllosen Artikeln, Vorträgen und Büchern viele Botschaften ausgesandt. Welche Botschaft würden Sie dem Menschen von heute, vor allem der Jugend, vermitteln wollen?
Ich glaube, es gibt ein paar ganz einfache Grundsätze. Erstens, die Ärmel aufkrempeln und arbeiten. Wobei ich in Klammern hinzufüge, dann muss aber auch den jungen Menschen die Gelegenheit gegeben werden zu arbeiten. Zweitens, in allem, was man tut, die goldenen Regeln, die Grundsätze mitmenschlichen Handelns zu beachten. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das klingt banal, aber es ist ganz einfach und grundsätzlich wichtig. Und schließlich, glaube ich, sollte man sich in Gelassenheit üben und dankbar sein für das, was einem ein gütiges Geschick oder der Herrgott hat zugutekommen lassen.
Möchten Sie am Ende dieses Gesprächs noch einen Abschlussgedanken hinzufügen?
Sie, wenn ich etwas ganz Aktuelles bemerken darf, die Kämpfe, die derzeitig die katholische Kirche, aber nicht nur sie, erschüttern. Ich glaube, es liegt darin auch ein heilsames Element, dass man die Fehlsamkeit und Sündhaftigkeit des Menschen erkennt und daraus die Kraft schöpft und den Anstoß, die Dinge zu bessern, sich selbst zu bessern und wieder zu Zuständen zu kommen, die eher unseren Idealen entsprechen als unserer mangelhaften Wirklichkeit.
Thank you.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Theo Sommer, 80 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.